Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church & Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde eures Lieblingspodcasts. Und ich darf heute die Begrüßung machen, weil der Priscilla ist es peinlich, dass unser Anfang so lame ist.
Peinlich habe ich nicht gesagt.
Du hast gesagt, es ist lame, wenn wir immer sagen, herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen.
Ja, und aber mir ist auch nichts anderes eingefallen, deswegen.
Wir können auch irgendwie.
Wir können einfach direkt so ins Gespräch starten. Oder wir machen quasi, wir fangen schon mal an zu reden und irgendwann, ohne dass du es weißt, drücke ich einfach auf Play.
Wir könnten einen Disclaimer bringen. Hier sollten Sie aufpassen, Achtung, Triggerwarnung, es werden Ressentiments geschürt, überkommene Wertevorstellungen, die in den 80ern woke waren, finden Sie hier in diesem Podcast.
Ja, okay, alles klar. Da bin ich mal gespannt.
Bitte setzen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt vor dieses Gerät.
Sehr gut.
Also, damit sind wir schon beim Thema, nämlich alte Leute.
Hä?
Ja, du wolltest doch kurz über die EM sprechen.
Wieso?
Und Luka Modric hat das älteste Tor aller Zeiten in der EM geschossen. Er ist 38 und 200 zerquetschte Tage und hat gestern ein Tor geschossen. War das gestern oder vorgestern?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, ich habe es nur in den Nachrichten gehört. Und damit ist er der älteste Spieler, der jemals ein Tor in der EM geschossen hat.
Cool.
Alte Männer mit 38. Wie alt bist du nochmal, Zilla?
Ich werde 36 nächste Woche.
Du bist einfach alt?
Mhm.
Als Fußballerin wärst du raus?
Ja, das Schöne ist, dass ich weiß, ich bin immer 10 Jahre jünger als du.
Aber das Gute ist, Männer fühlen sich laut einer Statistik immer 10 Jahre jünger, als sie sind. Von daher sind wir gleich alt. Die Priscilla kam heute Morgen hier rein. Wir sitzen in meinem Büro und ich sage, hey, was geht ab in deinem Leben? Da habe ich mich wieder jung gefühlt. Na gut.
Ja, EM, Emanuel, bist du on fire? Übrigens, das EM-Lied heißt Fire. Wusstest du das?
Ich
habe es mir richtig reingezogen. Ich liebe das.
Irgendwie, nee.
Okay, macht nichts.
Ich bin da raus. Diese ganze Kommerz nervt mich im Fußball, muss ich ehrlich sagen.
Ja, klar. Aber ansonsten?
Ansonsten ist es nett, mal das nebenher laufen zu lassen und so. Wenn man selber gespielt hat, ist es cool. Der Fußball ist schneller, athletischer und technisch viel besser geworden.
Ha.
Das nehme ich auf jeden Fall wahr. Ansonsten, gucke ich mir Zusammenfassungen an. Das ist ausreichend, denke
okay.
ich. Mehr muss nicht sein.
Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass als die WM 2006 in Deutschland war, dass viel mehr
Sommermärchen war.
Ja, genau. Also, dass die Leute viel mehr irgendwie beim Public Viewing waren und viel mehr voll on fire und gehupt wurde und so. Vielleicht habe ich das aber auch nur falsch in meiner Erinnerung. Und vielleicht war das auch erst ab dem Achtelfinale und gar nicht in der Gruppenphase, weil wir sind jetzt am Ende der Gruppenphase, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Ich habe schon Hubkonzerte gehört.
Okay.
Als die Türkei gewonnen hat.
Ja.
Da war hier alles on fire.
Bei mir in der Straße wohnen Italiener. Und als die Italiener irgendwann gespielt haben, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war. Auf jeden Fall hat Italien 2-1 gewonnen. Und du wusstest genau, wann ein Tor gefallen ist von Italien. Da habe ich gedacht, geil,
ich werde jetzt auch Italiener. Man bestimmt irgendwann aussuchen, auch, ob man das sein will.
Ja. Was wärst du dann gern für eine Nationalität?
Wenn ich es mir für ein Jahr aussuchen dürfte, dann wäre ich gerne Israeli wahrscheinlich.
Cool. Ich glaube, ich wäre gern US-Amerikanerin.
Ah, oh, nee, die sind langweilig. Die sind langweilig.
Okay, damit kommen wir
zum ernsteren Teil.
Genau. Okay, ich habe jetzt keinen Transfer zu diesem Thema, aber wir wollen
schieß los. Wir kommen von alt zu jung. Wir gehen jetzt quasi, in der EM waren wir der älteste Torschütze aller Zeiten. Sozusagen haben wir uns mit den alten Leuten beschäftigt, aus Fußballersicht. Und jetzt kommt's. Kindlich.
Richtig, nämlich kindlich zu glauben.
Das wollten wir heute besprechen. Zillas Vorschlag, wir sollten mal darüber reden, kindlich zu glauben. Warum hast du das vorgeschlagen?
Weil ich bei mir selber merke und auch von außen das manchmal wahrnehme bei anderen, dass ich manchmal denke, wir sind in der Gefahr, zu erwachsen, unserem Glauben zu werden. Im Sinne von, also ich glaube, so dieses, naja, okay, früher habe ich halt einfach geglaubt und dann ist das Leben dazwischen gekommen, sag ich mal, und dann die Härte vielleicht des Lebens.
Und heute weiß ich es nicht mehr so schwarz-weiß alles.
Ja, genau. Oder heute kann ich jetzt Gott nicht mehr so blind vertrauen, weil ich ja das und das erlebt habe und Gott mich vielleicht enttäuscht hat im Sinne von, Gott ist ja doch nicht der, den ich geglaubt habe, dass er ist. Und deswegen distanziere ich mich eher von Gott oder habe eher so einen Erwachsenenglauben. Ich bin jetzt mit Gott ein auf Augenhöhe so ein bisschen und mal gucken, was Gott so macht. Und je nachdem, wie er so drauf ist oder was er tut, vertraue ich ihm mehr oder weniger. So.
Ja. Das ist, glaube ich, ein großes Thema für viele Menschen. Das ist vermutlich auch, also zumindest würde ich das so analysieren, das ist vermutlich der Hauptgrund, warum so progressives Christentum oder Postevangelikalismus entstanden ist. Weil da höre ich ja viel Podcast und lese auch Bücher. Hier liegt gerade wieder ein Buch von einem ehemaligen Pfingstpastor, der das auch so beschreibt. Er hat immer versucht, wieder kindlich zu glauben, immer wieder versucht, zur ersten Liebe zurückzukommen. Mm. Und irgendwann, als dann seine Frau weggelaufen ist und alles, dann war es einfach too much. Und dann hat er gemerkt, er muss sich, ich sage das so ein bisschen plakativ, er muss sich weiterentwickeln und einen Erwachsenenglauben entwickeln. Und der Erwachsene-Glaube, der ist dann irgendwie progressiv und toll und ach so reif, weil er ja klar war, man schafft es nicht, irgendwie kindlich zu bleiben. Und weil es ja, und dann wird es am Ende im Rückblick auch irgendwie lächerlich gemacht.
Ja.
So, das fand ich interessant, erst beschreibt er das, wie ihm das nicht gelingt, quasi immer wieder kindlich zu glauben oder zurück zur ersten Liebe und so. Und nachher erklärt er dann, warum das ja auch blöd ist, warum das ja auch kindisch ist, sozusagen, Kind im Glauben zu bleiben und Weiterentwicklung im Glauben ist quasi so in Stufen, Entwicklungsstufen. Man ist dann irgendwann ein Kind, aber dann, und dann wird erst Korinther 13 hergezogen. Dann als ich Kind war, dachte ich, wie ein Kind fühlt, dann handelt wie ein Kind, aber jetzt, wo und so. Und dann entwickelt man sich weiter und dann ist dieser Erwachsenenglaube halt irgendwie, der kommt einher mit, man glaubt eigentlich nichts mehr von dem, was christliches, christliche Lehre ist seit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Also Beispiel, man glaubt nicht mehr an den Sühnetod Jesu, man glaubt nicht mehr, dass er wirklich Sohn Gottes und gleichzeitig Mensch war und all so Sachen. Das legt man dann alles ab.
Glaubt wahrscheinlich auch, also weniger an Wunder, weniger, dass Gott direkt in mein Leben reinredet, weniger, dass Gott den Überblick über mein Leben hat, sondern das ist eher so ein Gott, der zwar schon irgendwie alles regelt, aber trotzdem nicht irgendwie so in mein Leben persönlich was hineinspricht vielleicht oder so, ist auch weniger der Fall.
Kann sein. Oder auch, wenn du das brauchst und es dir gut tut, dass da was Persönliches da ist, dann kannst du deinen Glauben auch in die Richtung dekonstruieren. Das ist okay. Da habe ich gerade neulich ein Zitat von Jay gelesen, einer, der früher fromm unterwegs war und jetzt eher so postevangelikal unterwegs ist. Und der hat das irgendwie so im Sinn nach geschrieben, so, wenn du dann an einen persönlichen Gott oder so glaubst, der eingreift in dein Leben, oder nee, wie war es über die, da ging es um die Jungfrauengeburt, da hat er es geschrieben, wenn du dann quasi nicht mehr glauben, wenn du dann glaubst, dass Gott durch eine Jungfrau seinen Sohn geboren werden lassen hat auf die Welt und der gekommen ist und so und bla 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 und so, dann ist das super für dich. Wenn du aber glaubst, dass es nicht der Fall war und dass es da keine Jungfrau gab und so, dann ist das genauso super für dich. Wichtig ist, was gut ist für dich, so ungefähr war der Duktus. Ja, da ist dann irgendwie auf jeden Fall nicht mehr Gott im Zentrum, sondern wir mit unserem Erleben, wie wir den Glauben erleben. Und dann ist der Glaube tatsächlich nur noch ein Gefühl von, es tut mir gut, es wird besser dadurch. Also auf einmal ist es nicht mehr der Gott, der von außen einbricht in mein Leben und mir quasi erklärt, wie es funktioniert, sondern ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Das ist ein Pippi Langstrumpf-Glaube, würde ich sagen.
Ja.
Und in dem Sinne, ich will mal dieses harte Urteil sprechen, in dem Sinne ist dieser Glaube, der hat sich nicht von kindlich zu erwachsen entwickelt, sondern von kindlich zu kindisch. Das ist so mein Fazit darüber.
Spannender Gedanke.
Es ist genau dieses, ich bastel mir es einfach, wie ich es haben will.
Ja,
weil es sich so gut anfühlt.
Und kurzer Disclaimer, falls ihr jetzt denkt, ich kann mit den Worten postevangelikal, progressiv, Dekonstruktion nichts anfangen. Wir haben darüber eine eigene Podcast-Folge gemacht, die heißt, glaube ich, Dekonstruktion. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ja, aber richtig spannender Gedanke, Manuel, dass, sage ich mal, durch das, dass quasi wir dann, oft ist es ja durch Probleme, Herausforderungen oder durch das Leben.
Krisen.
Genau, durch Krisen. Das Leben läuft nicht so wie gedacht. Erschütterung kommt ins Leben und Erschütterung im Glauben. Und dann ist die Frage, okay, wie gehe ich weiter im Glauben? Wie entwickelt sich mein Glaube? Und ich würde dem zustimmen aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung von Freunden, aber auch, weil ich ja auch Bücher schon gelesen habe und Podcasts bezüglich progressivem Christentum, dass oft das dann eben in diese Richtung geht. Aber wir wollen ja heute jetzt drüber reden, okay, wie geht es nicht in die Richtung, sondern wie können wir kindlich glauben, auch wenn das Leben dazwischen kommt, sage ich jetzt mal so. Auch wenn Krisen kommen, auch wenn Enttäuschungen kommen, Schmerz, Leid und ich Gott plötzlich nicht mehr verstehe. Darum geht es ja. Dass die Frage ist, was mache ich, wenn Gott sich mir anders zeigt durch das Leben hindurch, wie ich eigentlich gedacht habe, dass er ist.
Ja, das ist der Punkt. Und ich glaube, der erste Gedanke für mich ist, ich habe es heute Morgen nochmal reflektiert, ich habe es dir gerade erzählt, ab und zu küsst mich die Muse und ich verfasse ein Gedicht oder so. Morgens, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber. Und dann habe ich heute Morgen ein Gedicht geschrieben, eine halbe, dreiviertel Stunde darüber nachgedacht. Und dann habe ich es am Schluss durchgelesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt so, meine Güte, ist das einfach. Ist das einfach. Da würde wahrscheinlich jeder denken so, boah, da müsste doch was Abgefahrenes, hohe Intelligenz oder so. Aber am Ende ist das Leben mit Jesus einfach. Ich würde es mal auf den Punkt bringen, diese Welt ist kaputt. Und es gibt jemanden, der mir die Hand entgegenstreckt und mich durchführt durch diese Welt. Ich glaube, warum viele eben den kindlichen Glauben verlieren und dann gar nicht mehr glauben können, oder halt auf so eine kindische Art und Weise glauben ist, weil sie einfach eine falsche Erwartung ans Leben haben. Das Leben läuft schief, oho, Überraschung. Also warum entstehen solche komischen Sachen auch fast ausschließlich nur im Westen? Ne? Weil wir es nicht gewöhnt sind, dass Leid zum Leben gehört, dass Böses dazugehört. Und deswegen berühren mich so tief ja auch diese klugen und intelligenten Menschen aus vergangenen Jahrhunderten. Ich sage mal so, 19. Jahrhundert ist mein Favorite-Jahrhundert, aber auch 18. Jahrhundert finde ich ganz stark. Die leben in harten Zeiten, anders als wir. Die Kindersterblichkeit extrem hoch und so. Die Leute waren mehrfach verheiratet, nicht weil sie sich scheiden lassen haben, sondern weil die einfach gestorben sind, wie die Fliegen, die Ehepartner. Und du hast dann halt irgendwie wieder jemand gesucht, um durch das harte Leben zu kommen, da ist der Glaube ein anderer. Ne? Da ist einfach so eine tiefe Kindlichkeit da, dieses Gott, das Leben läuft schief, aber ich vertraue dir. Aber ich vertraue dir, so ein Aber des Glaubens. Während wir jetzt aus Jahrzehnten des Wohlstands kommen und auf einmal haben Menschen keine äußeren Schwierigkeiten mehr oder wenig äußere Schwierigkeiten, kämpfen viel mit sich selber und dann passiert vielleicht mal was Äußeres, die Ehe zerbricht oder es stirbt jemand Geliebtes. Ansonsten gibt es ja nichts wirklich Schlimmes in unserem Leben so richtig. Also es gibt schon schlimme Sachen, aber im Vergleich zu vergangenen Jahrhunderten ist es ja, oder zu anderen Ländern ist es ja nicht so. Und deswegen sind die schlimmen Sachen, die uns passieren, die lassen uns aus allen Wolken fallen, weil wir damit ja überhaupt nicht gerechnet haben, dass auf einmal jemand sterben könnte, weil das nicht zu unserem Leben gehört. Das Schlechte, die Gebrochenheit des Daseins gehört nicht dazu. Und deswegen verzweifeln wir an Gott, wenn es mal an der einen oder anderen Stelle aufpoppt.
Ja, Und ich denke, was noch ein anderer, also ein anderes Erleben ist, was mir schon begegnet ist in meinem Leben und wo ich von anderen auch weiß, dieses nicht unbedingt mir passiert Leid und ich erlebe dann Gott im Leid, das kann ja auch eine sehr wertvolle Erfahrung und eine glaubensstärkende Erfahrung sein, sondern dieses, ich dachte, das ist der Weg, den Gott mich führt und plötzlich bin ich in der Sackgasse. Also eher so dieses Phänomen von Gott führt mich einen Weg oder ich habe den Eindruck, Gott leitet mich da und dahin und plötzlich stehe ich vorm Scherbenhaufen und ich denke mir so, das kann doch Gott nicht gewollt haben, dass ich vor diesem Scherbenhaufen und in dieser Sackgasse stehe. Und das finde ich persönlich, glaube ich, fast noch herausfordernder. Für mich persönlich, in meinem Glauben, dass ich mir denke so, okay, krass, Gott, ich habe dir vertraut, ich habe alles auf dich gesetzt, ich bin diesen Weg gegangen, weil ich gedacht habe, es sei deiner. Plötzlich stehe ich in der Sackgasse und was mache ich jetzt? Vertraue ich dir nächstes Mal wieder?
Und was machst du dann? Sag's mal ganz konkret, was machst du dann?
Also, ich habe eine Situation vor Augen, die war so die letzten Jahre oder hat mich so die letzten Jahre immer wieder begleitet und herausgefordert. Und am Anfang habe ich mich im Nachhinein erst reflektiert, das habe ich da nicht gecheckt, zurückgezogen von Gott, weil ich so geschockt war, um ehrlich zu sein, weil ich mir eines Weges so sicher war und dann plötzlich war eine Sackgasse und dieser Weg ging einfach nicht weiter. Und ich konnte das nicht einordnen in mein Gottesbild und das war total schwierig für mich. Und der springende Punkt war dann, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, Priscilla, ich verstehe dich in deiner Situation und ich verstehe auch nicht, warum ich mir so arg Kinder wünsche und ich bisher nicht schwanger geworden bin und ich verstehe nicht, warum ich in meinem Leben so viel Leid habe. Aber ich bin nicht bereit, meinen Glauben deswegen an den Nagel zu hängen. Und das hat für mich eingeschlagen wie eine Bombe und ich gemerkt habe, ja, genau das ist der Punkt. Du kannst nicht einen distanzierten Glauben führen. Glauben hat immer was mit Vertrauen zu tun und Glauben hat immer was mit dem Kindlichen sich ausliefern zu tun. Und entweder du glaubst oder du glaubst nicht, aber du kannst nicht einen aufmachen, so, okay Gott, du hast mich jetzt enttäuscht, nächstes Mal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ja. Nächstes Mal, wenn du mich rufst, dann überlege ich fünfmal, dann frage ich fünf andere Leute um Rat. Nicht, dass man Leute nicht um Rat fragen darf, aber dann bin ich viel kritischer und ich gemerkt habe, so funktioniert Glauben nicht. Und ich dann gedacht habe, okay, also entweder du hast jetzt die Entscheidung zu sagen, ich vertraue dem neuen Gott, auch wenn ich dich nicht verstehe, wenn ich deine Wege nicht verstehe, oder ich vertraue dir nicht, aber dann ist es kein Glaube. So. Und ich glaube, was ich mir oft wünsche oder was ich mir für mein eigenes Leben wünsche, ist, dass wir anfangen, mehr zu ringen mit Gott. Ich liebe dieses Bild, wo Jakob, ein Mann im Alten Testament, wo Gott quasi kommt in der Gestalt eines Menschen und mit ihm anfängt zu ringen und ihm dann in die Hüfte oder seine Hüfte kaputt macht und dann der Jakob sagt, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir lassen Gott zu schnell los. Wir haben das Gefühl, wir können nicht mit Gott ringen. Wir ziehen uns dann eher zurück oder wir basteln uns dann ein neues Gottesbild, anstatt zu sagen, okay Gott, jetzt müssen wir miteinander ringen. Und ich sehe das. Nice. Also wenn du in die Psalmen reinguckst, da ringt der, was der Psalmschreiber teilweise Gott an den Kopf wirft, ist ja wirklich krass.
Ja, ist so. Ist so, was da Gott auch aushält, dass das ihm gesagt wird. Das ist, finde ich, auch krass. Und das stimmt. Also da kann ich dir nur recht geben. Ich glaube, dass wir viel zu schnell dabei sind, in so einen schleichenden Deismus abzugleiten. Also so nach dem Motto, Deismus heißt ja, Gott ist im Himmel, wir sind auf der Erde und eins hat mit dem anderen nichts zu tun. Gott hat irgendwie die Erde gemacht, alles. Und klar gibt's ihn und so, aber er greift halt nicht ein.
Ja, genau.
So in meinem Leben. Sondern er ist halt da oben und das hier unten läuft halt, wie es läuft. Ne? Und er kommt maximal zum Schluss wieder und bringt alles in Ordnung oder so. Aber er greift nicht so ein in den Alltag. Und da schieben wir Gott irgendwie unsere Enttäuschung in die Schuhe. So irgendwie, wir haben nicht verstanden, warum das passiert. Und eigentlich müssten wir jetzt eben sauer sein auf Gott, müssten mit ihm eine Auseinandersetzung haben, so wie es in einer guten Familie auch ist zwischen Eltern und Kindern. Aber das dürfen wir nicht oder so. Also muss ich mir einen Weg finden, wie ich das erkläre, dass ich eigentlich sauer bin auf Gott, warum das so läuft. Und ich müsste mich durch das Sauersein hindurchringen, wieder Gott neu zu vertrauen, so wie es in den Psalmen andauernd passiert. Aber das kriege ich nicht hin und deswegen fange ich an, eben mein Gottesbild so hinzubasteln, dass Gott dann doch nicht in die Realität eingreift. Und damit sind wir natürlich bei einem, um es mal für die theologisch Interessierten unter euch zu sagen, dann sind wir natürlich bei so einer Religionskritik à la Feuerbach, dass Gott nur Projektion unserer Wünsche oder Werte ist. Also dass es ihn am Ende gar nicht wirklich gibt, sondern das, was wir innerlich an Tollem als Idee haben in uns, das projizieren wir auf so eine Person, Gott. Aber den gibt es nicht wirklich.
Ja.
So. Und so leben manche dann. Sie leben, wie wenn es Gott nicht geben würde, obwohl sie Christen sind. Und das ist ein gelebter Atheismus, auch wenn sie sich Christen nennen.
Krasse Aussage.
Ist doch so.
Ja, aber ich glaube, das geht schneller, als man denkt. Oder das kommt schleichender ins Herz, schneller als jetzt, wo man von außen vielleicht sagen würde, ja, natürlich bin ich Christ, natürlich glaube ich an Gott. Aber wenn es dann aufs persönliche Leben ankommt und dieses liefere ich Gott mein Leben aus, gehe ich dem hinterher, was ich denke, was Gott sagt, dann ist es plötzlich so, dann wird es ummäntelt und gerechtfertigt mit, ja, so naiv kann man ja nicht sein. Ja, ich muss ja meinen, das ist das Argument, das ich am meisten höre, ich habe ja auch einen Verstand bekommen.
Ja, genau.
Und dann wird erklärt, warum man nicht Wege geht, wo man eigentlich den Eindruck hat, Gott zieht mich dahin, aber das macht menschlich gesehen keinen Sinn.
Ja, also man kann nur im Nachhinein dem Petrus, der aus dem Boot steigt, eine Neurose diagnostizieren, weil er einfach seinen Verstand nicht eingeschaltet hat. Gott hat ihm doch einen Verstand gegeben.
Beispiel. Hammer. Yes.
Warum macht er sowas? Und es ist ja auch klar, dass er untergeht. Wie dumm kann man nur sein? Hätte doch vorher wissen müssen, dass Wasser Menschen nicht trägt. Also ist er selber schuld.
War wahrscheinlich in so einem euphorischen Verliebtsein gegenüber Jesus und hat gedacht so, juhu. Ja,
aber sein kindlicher Glaube wurde dann schnell begraben. Mhm. Und ab dem Moment hat er dann nicht mehr so geglaubt. Und das ist gerade nicht der Fall. Ne? Das ist ja. Das ist ja das Witzige, sondern Petrus hat es dann immer und immer wieder zu diesem kindlichen Glauben hindurchgerungen. Bis in seine Briefe, wie du das lesen kannst, dieses streckt euch aus wie Säuglinge, wie Neugeborene nach der Milch und so. Wo er dieses einfach, wo du noch in seinen Briefen als, keine Ahnung, alter, gestandener Mann liest, wie was für einen einfach gestrickten Glauben er am Ende hat. Das ist für mich schon faszinierend.
Da fasziniert mich auch Johannes, also der das Johannesevangelium und Johannesbrief und Offenbarung geschrieben hat, der ja auch ein Jünger von Jesus war. Und er wird ja meistens im Zusammenhang genannt mit Jakobus, seinem Bruder, und die Söhne des Zebedäus. Und Jakobus, sein Bruder, war ja einer mit der Ersten, die bei der Christenverfolgung umgekommen sind oder umgebracht wurden. Und das ist total krass, die Geschichte kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, dass das quasi die Vorgeschichte ist, dass Jakobus mit dem Schwert umgebracht wurde. Und direkt danach kommt diese krasse Wundergeschichte mit Petrus, der ins Gefängnis geworfen wird, nicht umgebracht wird, weil Sabbat ist, sondern da festgehalten wird und dann auf übernatürliche Weise befreit wurde. Und irgendwann ist mir das mal aufgefallen, dass eben der Bruder von Johannes umgebracht wurde und Petrus übernatürlich befreit worden ist. Und wo ich so gedacht habe, mein lieber Scholli, also der Johannes hätte auch, ich sag mal, aus menschlicher Perspektive einen Grund gehabt zu sagen, also Jesus, ganz ehrlich, da hast du nicht hingeguckt, da war es dir anscheinend scheißegal und jetzt kommt der Petrus aus übernatürlichen Weise frei und als ob die nicht für den Jakobus genauso gebetet hätten, die Gemeinde, als für den Petrus. Und gleichzeitig, wenn du dann das Johannesevangelium liest, was für eine Liebe und auch dieses krass kindliche Vertrauen da raussprudeln und diese Vaterliebe Gottes ja so präsent ist im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen wie gefühlt nirgends sonst im Neuen Testament. Und wo ich auch gedacht habe, Wahnsinn. Also das ist mir auch so ein Vorbild für jemand, der ja offensichtlich eine wirkliche Tragik auch in seinem Leben erlebt hat.
Ja, aber gerade bei, das finde ich gerade das Coole an Johannes, seinem Evangelium. Ich bin ja zum Glauben gekommen durch das Johannesevangelium und das ist eins der sage ich mal, am meisten durchdachten Bücher jetzt in meinem Leben von mir aus. Ich finde, bei Johannes gerade im Unterschied zu den anderen drei Evangelien, er hebt sich ja schon ab. Ne? Also weil die anderen sind mehr so Beschreibungen, fokussieren sich stärker, auch mit ihrem eigenen Schwerpunkt jeweils. Aber Johannes schreibt ja aus einer Perspektive vom Ende des ersten Jahrhunderts. Als alter Mann schreibt er das Johannesevangelium. Und da merkst du, wie stark er einfach auch, ich glaube, irgendwie theologisch oder so reflektiert. Und da ist schon interessant, wie er so eine Klammer um das Johannesevangelium macht, um eben gerade dieses Thema von Leid, und das immer wieder wie am Anfang, zu verarbeiten. Denn er beginnt am Anfang in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Also Gott wird Mensch, Gott wird Fleisch, das ist so dieser ganze Duktus im Johannes 1. Und dann baut er wie so ein literarisches Buch das ganze Johannesevangelium auf Kapitel 12, so deute ich das zumindest hin, auf. Und in Kapitel 12, 25 rum, spricht er dieses Gleichnis vom Weizenkorn, was in die Erde fällt, und stirbt, wo Jesus das sagt, so, ich muss sterben, ne, damit ich Frucht bringe, wo er das deutlich macht. Und dann in Johannes 20, der auferstandene Herr, auch irgendwie Vers 22, 23 rum müsste das sein, wo dann Jesus quasi als Auferstandener mitten unter die Jünger kommt, wo sie sich eingeschlossen haben, und dann sagt er, Friede sei mit euch, wie mich der Vater sende, so sende ich euch. Also wo Johannes das ganz klug aufbaut, sagt quasi, Jesus wird Mensch, kommt auf die Erde, verlässt sozusagen seine Privilegien, dann zeigt er, auf welche Art und Weise diese Welt gerettet werden muss, indem er stirbt an dieser Welt, indem er Leid erlebt, und am Schluss übergibt er diese Mission seinen Jüngern und sagt, auf diese Art und Weise sende ich auch euch in diese Welt hinein. Also wie mich der Vater sende, so sende ich euch. Auf diese Art und Weise. Das heißt, Johannes verarbeitet hier genau diesen Gedanken. Wir sind mit einem Auftrag in diese Welt hineingesandt, und dieser Auftrag umfasst Leid, umfasst Schmerz, umfasst, dass wir verzweifeln an dem, was hier passiert. Denn so ging es Jesus auch.
Oh wow, krass.
Und wenn wir dieses Erwartungsportfolio nicht in uns tragen, sondern denken, so yes, ich bin gerettet von meinen Sünden, ich komme in den Himmel, geil, und jetzt zwischendrin lebe ich hier noch ein gutes Leben, dann geht's schief.
Ja. Und das ist ja auch, also das finde ich am faszinierendsten an C.S. Lewis. Der schreibt ja auch über die Trauer heißt das Buch, wo er den Tod seiner Frau verarbeitet. Heißt das über die Trauer? Ich bin nicht, The Grief Observed heißt es im Englischen.
Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen.
Auf jeden Fall, das finde ich mit am krassesten bei C.S. Lewis, oder was ich am meisten so von ihm gelernt habe. Gut, ich habe auch nicht so viele Bücher von ihm gelesen, egal. Dass, jetzt habe ich meinen Faden verloren, egal. Aber das, genau, also dass er eben sagt, okay, durch Leid hindurch, quasi, dass Gott immer wieder dieser Bilderstürmer ist, der quasi mein Bild von ihm komplett aufbricht, und das eben, und er sagt es so krass, dass er sich fühlt von Gott wie ein Frosch, der auf dem Seziertisch liegt und quasi von Gott so auseinandergenommen wird.
Ah ja, das Zitat kenne ich tatsächlich, das habe ich schon mal irgendwie gelesen.
Ja, weil es sich so, also weil er das Gefühl hat, okay Gott, ich bin wie ein Frosch und du stocherst noch in meine Wunde rum. Ja. Und das finde ich so Hammer, aber dass er eben wirklich mit Gott ringt.
Ja.
So, und sagt, okay, Gott ist dieser, der mein Bild zerstört von sich selber. Und eben, genau, jetzt habe ich meinen Faden wieder, dass eben, ich glaube, manchmal Gott auch Leid wahrscheinlich zulässt oder Enttäuschung, weil er sagt, hey, ich will, dass du mich wirklich kennenlernst, und du hast vielleicht ein falsches Bild von Leben oder vielleicht auch von mir, und ich lasse zu, dass dieses Bild ein Stück weit zerstört wird, damit du zum tieferen Menschsein, zu einer tieferen Beziehung zu mir kommen kannst. So. Ja. Wo ich würde sagen, C.S. Lewis das wahrscheinlich also auch am Ende gesagt hat, so dieses Jahr, oder wie Hiob das auch sagt, jetzt habe ich Gott mit meinen eigenen Augen gesehen. So, ne? Das ist ja auch krass. Ja, ich habe Gott nur vom Hörensagen gekannt und jetzt habe ich
So. Und das Verrückte ist, dass dieses, dass Gott uns das zerstört, wie wir über ihn denken, und dann es sozusagen wieder was aufbaut in uns, dass wir ihn besser kennenlernen, dass das immer immer mehr, wie soll ich sagen, in dieses, dass man wieder beim Thema in dieses Kindliche hineingeht. Also gerade nicht, dass wir dann das Kindliche verlieren und auf einmal so abgeklärt, sagen wir mal, mit diesem ganzen Thema Gott umgehen, sondern das siehst du ja gerade bei Hiob, dieses, also er kommt eher von diesem Erwachsenen, Rationalen hin zu am Ende, okay, jetzt verstehe ich dich, Gott, du kannst aber machen, was du willst und ich bin auf jeden Fall im Unrecht. Tu, was immer du willst. Ist okay. Ich bin in deiner Hand. Hm. Das ist eigentlich, er ist nachher kindlicher als vorher.
Oh, wow. Das ist auch eine krasse Beobachtung.
Und das ist genau das andere, als wir, sag ich mal, von so aufgeklärten, sag ich mal, Christentum hören, die ja genau das, die ja dann immer sagen, du musst dieses Kindliche ablegen und endlich einen Erwachsenenglauben hinkriegen. So hat mein Rallye-Lehrer schon mir erklärt in der Schule, Pfarrer, dass das sozusagen die Art und Weise, wie ich glaube, einfach zu kindisch ist und ich muss dann irgendwann das auch ablegen und endlich erwachsen werden. Und nicht, und ja.
Ja, und was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist, also wir haben jetzt nicht jeden Tag Krisen. Und die Frage ist für mich auch, okay, wie halte ich meinen Glauben kindlich im ganz normalen Leben und Alltag? Damit auch, wenn, also für an sich, für das Leben, aber wenn auch eine Krise kommt, dass ich eben ein Stück weit mehr gewappneter bin und diesen kindlichen Glauben schon eingeübt habe oder bewusst kindlichen Glauben, ich will ja kindlichen Glauben leben und nicht nur in der Krise dann mich wieder neu für kindlichen Glauben entscheiden. Ja. Wie machst du das? Also wie sagst du, okay, ich tue ganz bewusst also diesen kindlichen Glauben aufrechterhalten?
Also ich mache das, indem ich einfach alles, also Gott in alles reinnehme, in meinem Leben, einfach in alles. Ich laufe, es gelingt mir mal mehr oder weniger gut, muss ich sagen, je nachdem, wie abgelenkt oder präsent ich innerlich bin. Aber wenn ich präsent bin innerlich, dann nehme ich ihn einfach in alles rein. Ich steh bei uns im Garten und sage, ach Herr, was für eine schöne Blume ist das, oder? Hammer. So was machst du. Oder ich gehe in den Laden und sage, Herr Jesus, was soll man denn kaufen zum Anziehen? Ich habe keine Ahnung, was irgendwie passt oder so. Also dieses, so ungefähr wie meine Kinder mit mir umgehen. Papa, ich finde meinen Schuh nicht, kannst du mir mal helfen? Einfach den Alltag sozusagen. Ich bin im Alltag einfach immer eingebunden bei meinen Kindern. Bei allen Themen von Essen, Trinken, Klamotten, Schmerz, kann einfach alles. Und so binde ich Gott einfach in alles ein. In meine Freude, meine Gefühle. Ich versuche einfach dauernd im Gespräch zu bleiben mit ihm. Und auch dauernd eben, also vor allem diese tiefe Art der Kommunikation mit ihm zu pflegen, also Gefühle zu teilen mit ihm. Ne? Dieses, was mir ultra oft passiert, ist einfach völliges Überforderungsgefühl. Ich komme einfach mit dem Leben nicht zurecht oder so. Da ist natürlich Angriffsfläche für alle, die jetzt wieder Religionskritik üben wollen. Und einfach dieses auch zu sagen, so ich komme damit einfach nicht zurecht. Ich pack das einfach nicht. Und das mit ihm zu besprechen und sagen, aber ist doch egal, wenn du auf meiner Seite bist, was kann schon passieren? Dann ist doch egal. Dann schwimmt mir alles durch, aber ist egal. So, also dieses, die Kommunikation nicht nur oberflächlich mit Gott so, ich bete, ich formuliere meine Bitten, sondern ich teile das Innerste von mir, meine Gefühle über irgendwas, meine Freude, mein Schmerz, meine Trauer, die teile ich einfach permanent mit Gott. Er kennt es ja sowieso, aber einfach, das ist für mich die Übung, kindlich zu bleiben.
Ja, das hätte ich auch gesagt, dieses, das Innerste, also ein offenes Herz gegenüber Gott zu haben und das einzuüben oder zu leben in diesem jeden Tag oder auch manchmal so, ich mache das nicht so oft, ich würde mir wünschen, ich mache es öfters, einfach ab und zu sagen zu Gott, oder ich bin meistens so zu Jesus. Jesus, ich liebe dich.
Ja, so. Genau. Das meine ich auch.
Und einfach so dieses, meine Sehnsucht oder meine Liebe ihm auszudrücken.
Ja.
Oder Und ein Gedanke, was mir auch noch kommt, was mir hilft, meinen Glauben kindlich zu halten, ist in einer Situation, die herausfordernd ist, wie du gesagt hast, ich habe ja auch voll oft das Gefühl, ich bin komplett überfordert mit dem Leben. Und dann zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauch dich jetzt, ich brauche was von dir.
Ja.
Und dann ist auch zu erwarten, dass Gott hineinspricht in mein Leben.
Ja, genau.
Und dass er mich nicht fallen lässt, sondern dass ich... Ja, und also was mir gerade auch enorm hilft, jetzt im Konkreten, dass ich oft Probleme habe mit dem Schlafen, also gerade wenn das Leben irgendwie turbulent ist und ich dann nachts wach liege und nicht schlafen kann. Und vor 2-3 Jahren noch habe ich die Vollkrise gekriegt und habe wirklich Panik gekriegt, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich gedacht habe, was ist, wenn ich nie wieder schlafen kann? Und ich muss jetzt aber schlafen, und das funktioniert ja logischerweise nicht. Und weil du kannst nicht schlafen, wenn du sagst, du musst schlafen, sondern beim Schlafen ist es so offensichtlich, ich muss loslassen.
Mhm.
Und da ist es für mich so eine geistliche Übung, gerade zu sagen, Herr, du bist für meinen Schlaf verantwortlich. Ich muss meinen Schlaf dir abgeben. Du weißt es. Ich bete jetzt um Frieden und du wirst mir schon schenken, dass ich schlafen kann. Und dann einfach zu sagen, okay, ich gebe es dir hin. Und wenn ich dann nur 4 Stunden geschlafen habe und der denke so, wie soll ich den Tag schaffen, dann auch zu sagen, okay, Gott, ich leg's dir hin, du weißt das.
Das hilft mir. Das finde ich eine starke Übung. Da geht mir schon die ganze Zeit ein Vers im Kopf rum, ein Liedvers, der mich da auch geprägt hat, weil du das gerade so angesprochen hast. Also Gott weiß es. Ne? Ich weiß es vielleicht nicht, warum. Und das ist so typisch für unser aufgeklärtes Christentum, dass wir denken, wir müssten es verstehen, wir müssten es wissen, wir müssten den Plan haben. Und das ist überhaupt nicht Inhalt von Glaube. Glaube glaubt, dass Gott den Plan hat. Ne? Und da kommt mir dieser Liedvers eben, ich glaube, Hedwig von Redern war das, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedvoll. Mm. Ist doch umsonst, dass ich mich sorge und mühe, dass ich... irgendwie mich quäl von spät bis früh, ich weiß den letzten Teil nicht mehr ganz genau. Aber das ist genau der Punkt, wo sie das zum Ausdruck bringt. Das Ziel von Glauben ist nicht, dass ich weiß, wo es hingeht, dass ich weiß, warum was passiert, dass ich weiß, wie und wo und was, sondern das Ziel des Glaubens ist, dass Gott weiß. Und dass ich mich in diese Hand Gottes hineinlegen lassen kann und weiß, okay, du weißt es und das ist ausreichend.
Ja, da gibt es auch einen Bibelvers, ne, zu Sprüche 3, Vers 5. Ist das, glaub, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand.
Mm.
Der geht mir so die letzten Wochen im Kopf rum, wo ich merke, ich verlasse mich so oft auf meinen Verstand. Und dann kommen die Probleme und dann kommen die Sorgen, Nöte und Ängste und Zweifel und alles, weil ich das Leben nicht verstehe, weil ich Gott nicht verstehe. Und dann
muss ich Erklärungsmuster finden, muss ich sagen, warum es passiert ist. Ist ja auch klar und so.
Ja.
Hab's ja falsch angepackt und dies und das und so. Genau.
Und dann zu sagen, okay, nein, ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Ich vertraue auf den Herrn.
Ja. Nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist für mich genau Glaube, ein kindlicher, einfacher Glaube, der trotzdem Reife, erwachsene Reife in sich trägt. Dieses Ich begebe mich in die Hand des allmächtigen Gottes. Mhm. Er weiß, wo es hingeht. Und das andere ist für mich das selber machen, das selber gestalten, das auf meinen Verstand vertrauen. Das ist für mich nicht erwachsen, sondern das ist Pippi Langstrumpf-Glaube. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist kindisch. Das ist nicht reif.
Mhm. Wow. Damit wären wir, glaube ich, am Ende von dieser Folge.
Ja.
Und
war eine gute Idee von dir, darüber zu sprechen.
Ich fand es auch cool. Ich fand es sehr ermutigend und ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass, wenn ihr jetzt angesprochen wurdet und vielleicht gemerkt habt, krass, mein kindlicher Glaube ist irgendwie ad acta, habe ich irgendwo verloren auf dem Weg, dann würde ich, mein erster Tipp ist zu beten, Herr, schenk mir wieder kindlichen Glauben.
Ja, ja, wunderbar, super. Und fragt nicht uns, wir können nicht helfen.
Wir können nur eine Podcast-Folge nochmal anschließen machen, keine Ahnung. Aber ja.
Ja.
Und also ich weiß, Gott wird es beantworten, weil es liegt in seinem Sinne, dass wir vertrauen wie Kinder.
Ja.
Und ich glaube, das ehrt ihn, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich habe meinen kindlichen Glauben verloren, erneuere du ihn wieder.
Ja, in diesem Sinne, Gottes Segen euch dabei, immer wieder. Kind zu sein und zu bleiben.
Bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.